Wenn man nach München fährt und fragt, wo denn der Karlsplatz ist, dann sagen viele, Karlsplatz? Ach, Sie meinen den Stachus? Ja, der ist da hinten. Der Karlsplatz liegt im Zentrum von München. Dort stand das Karlstor und dort hat im 18. Jahrhundert auch der Stachusgarten ist dort gewesen, eine Wirtschaft, wo man ganz gut essen und trinken konnte. Deshalb nennen die Münchner den Karlsplatz noch heute einfach Stachus. Aber eigentlich heißt er Karlsplatz und ist benannt nach dem Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz Bayern. Heute am 10. Dezember ist der 300. Geburtstag des Kurfürsten und darüber spreche ich mit dem Historiker Bernhard Graf, denn er hat ein gut 300 Seiten dickes Buch über den Kurfürsten geschrieben. Herr Graf, Sie haben sich lange und ausführlich mit Karl Theodor von der Pfalz Bayern beschäftigt, viel recherchiert, viel umhergefahren. Welche Anekdote, welche Geschichte über Karl Theodor hat Sie denn am meisten berührt?
Ja, ich glaube, am meisten hat mich berührt die grandiose Vielfältigkeit dieser Persönlichkeit, dass einfach dieser Gegensatz von sehr kriegerischen Zeiten auf der einen Seite und dass er es zustande gebracht hat, eine absolute Hochkultur in so schwierigen Zeiten zu entwickeln. Das hat mich natürlich am meisten fasziniert an dieser Persönlichkeit.
Und haben Sie bei Ihren Recherchen auch etwas total Überraschendes herausgefunden?
Was mich überrascht hat, zum Beispiel, dass das Geburtsdatum damals nicht stimmte. Weil ich bin dann in die Niklaskirche gekommen. Das liegt direkt neben dem Geburtsschloss, was im Original noch erhalten ist in Drogenboos. Und man konnte eben in Taufregistern, in den Matrikelbüchern tatsächlich feststellen, dass am 10. Dezember 1724 bereits getauft worden ist. Also kann die Geburt ja nicht danach liegen.
Karl Theodor gründete ja auch die sogenannte Mannheimer Schule. Und zu dem dazugehörigen Orchester schreibt Leopold Mozart 1763, das Orchester ist ohne Widerspruch das Beste in Deutschland. Wie groß war der Einfluss von Karl Theodor auf diese Mannheimer Schule?
Also ich glaube, dass Kurfürst Karl Theodor das Herzstück ist, um das sich eben diese ganze Mannheimer Komponisten und Musiker auch reihen. Und ich denke, dass das ganz vielschichtig ist und doch zumindest in der Zeit bis 1777 sich das im Wesentlichen auf zwei Orte verteilt hat. Das war auf der einen Seite natürlich Mannheim, eben der Hauptresidenzsitz im Residenzschloss, im Zentrum eben der sogenannte Rittersaal, wo ja auch diese musikalischen Veranstaltungen stattfanden, zum Beispiel die höfischen Akademien mit Konversation und zugleich auch mit Kartenspiel, was man sich alles dabei auch vorzustellen hat. Und es fand im Wesentlichen dort in den Wintermonaten statt. Und in Frühling, Sommermonate vor allem, aber auch noch im Herbst, verlagert sich ja der Hof mit der ganzen höfischen Zeremonie, die allerdings etwas reduzierter in dieser Zeit war, eben dann nach Schwetzingen. An diesen beiden Orten hat sich eben sozusagen ja die Mannheimer Schule herausentwickeln können. Kurfürst Karl Theodor war ja jetzt nicht nur allein der große Mäzen eben für die Komponisten und für die virtuosen Musiker an seinem Hof, sondern er war direkt selber im Zentrum, weil er selbst virtuos, und das bestätigen auch berühmte Zeitgenossen, Violoncello gespielt hat, aber auch virtuos die Traverflöte beherrschte. Und im Flötenspiel ist er ausgebildet worden ja von Matthias Franziskus Cannabich. Das war übrigens der Vater von Christian Cannabich, der ja auch ganz bedeutend an seinem Hof werden wird. Und zusätzlich dann später Johann Baptist Wendling als virtuoser Flötist. Und er war so begeistert davon, dass er sich viele Flöten aus Paris kommen hat lassen. Von Thomas Loth ist der Instrumentenbauer dort. Und es hat sich sogar eine ganz berühmte Spazierstockflöte erhalten im Bayerischen Nationalmuseum in München. Und das ist eine Kombination zwischen Spazierstock und Flöte. Das sind zwei begeisternde Dinge, die er nebeneinander gemacht hat. Da merkt man auch deutlich der Zusammenklang, eben wie wichtig auch Schlossparkanlagen für ihn waren, jetzt am Beispiel von Schwetzingen, und dass tatsächlich Konzerte nicht nur in Konzerträumen jetzt stattfanden, also in Innenräumen, wie jetzt in einem dieser Zirkelbauten beispielsweise oder im Hoftheater, wo eben auch als Kind bereits Wolfgang Amadeus Mozart aufgetreten ist, sondern dass er zum Beispiel auch das Naturtheater mit dem Apollo-Tempel dazu verwendet hat, eben auch dort Konzerte aufführen zu lassen.
Was bedeutet denn die musikalische Vielfalt und die Pracht am Hofe des Fürsten für den Ruf und die Rolle des Fürsten?
Ja, im Grunde genommen muss man eigentlich schon so sagen, wenn man, und darin sind sich ja alle gleich, ob das der französische Philosoph Voltaire ist oder der englische Komponist Charles Burney oder der Dichter und Komponist Christian Friedrich Daniel Schubert, wie auch Leopold Mozart, sind ja alle einig, dass er sozusagen ja das Musenzentrum Europas schlechthin hat und er wie eine Sonne in der Mittelpunkt steht. So wie man früher eigentlich in absolutistischen Zeiten den Sonnenkönig gesehen hat in Versailles, so ähnlich ist es eigentlich eher eben als Apoll, als Musengottheit steht im Mittelpunkt natürlich diesen Hofes und um ihn herum reihen sich eben diese Musiker und diese Komponisten, aber ich glaube nicht in der Art und Weise, wie das noch in absolutistischen Zeiten am Hof des Sonnenkönigs in Versailles der Fall war. Da fand er doch vieles sehr distanziert auch statt und höfisch inszeniert. Das, glaube ich, war bei Kurfürst Karl Theodor weitaus weniger der Fall. Vielleicht nur in gewissen Momenten, wenn das Ganze wirklich in Großveranstaltungen stattfand. Aber vieles fand ja auch in dem Zusammenhang statt, zum Beispiel unter anderem auch in seinem Badhaus in Schwetzingen, wo er sich eben mit seinen Künstlerfreunden schon privatissimo trifft. Und das ist eigentlich was Neues. Das hat es bis dahin auch in dieser Form so detailliert auch nicht gegeben. Denn ist auch überliefert, wie privat er sich äußert und dass eigentlich nur noch einer seiner Ordenssterne an ihn als Kurfürsten erinnert. So äußert sich zum Beispiel Schubert über ihn. Und das ist eigentlich, finde ich, schon ganz was Ungewöhnliches, wenn das dann so in einem ganz privaten Rahmen stattfindet. Sowohl die dichterische Konversation wie auch der musikalische Zusammenklang. Und da gibt es ja diesen sogenannten Ovalsaal und da konnten ja die Musiker spielen und währenddessen konnte man sich ja in diesen ganzen Annexräumen, die eben das Badhaus bietet, aufhalten, eben einschließlich auch eben dem eigentlichen Badesaal, der dort integriert ist. Ich glaube, das war dann auch nochmal was ganz Ungewöhnliches für die Zeit.
Und ganz unüblich war ja auch, dass Karl Theodor diese wunderbare Gartenanlage seiner Sommerresidenz in Schwetzingen sogar für die Öffentlichkeit damals geöffnet hat. Das war ja auch nicht normal zu der Zeit.
Nee, ich glaube, das ist auch seine große Idee und das ist auch dieser soziale Aspekt, dass er auch die soziale Führungspersönlichkeit seiner Zeit in Europa war, dass er neben den Sammlungen, die er angelegt hat, also die künstlerischen auf der einen Seite, wie auch die naturwissenschaftlichen, aber auch seine Gartenanlagen, dass er eben das der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ich glaube, das erste Mal war das so der Fall in Düsseldorf. Das war ja seine Residenzstadt als Herzog von Berg. Er hatte ja zwei niederrheinische Herzogtümer auch, Jülich und Düsseldorf. Und dort ließ er zum ersten Mal überhaupt eine öffentlich zugängliche Promenade einrichten. Und tatsächlich fand es so etwas Ähnliches dann auch in Schwetzingen statt. Denn dort hat er anlässlich der Rosenfeste und anderen Festivitäten tatsächlich auch den Park für die Allgemeinheit zugänglich gemacht.
Sagt der Historiker Bernhard Graf über Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz Bayern, der heute seinen 300. Geburtstag hat. Und das Buch, das Bernhard Graf über den Kurfürsten geschrieben hat, heißt Kurfürst Karl Theodor von Pfalz-Bayern, Musiker, Mäzen und Reformer. Das Buch ist erschienen im Verlag Friedrich Pustet und kostet 32 €. Vielleicht ja ein schönes Geschenk für Weihnachten.